Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der in Sachen Ski-Langlauf die allerhöchste Kompetenz hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jochen Behle.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite.
Herr Behle, gibt es irgendein Interview, das Sie jemals gemacht haben, in dem Sie nicht relativ zügig nach Bruno Morawetz und wo ist Behle gefragt worden?
Ja, aber das muss dann vor dem Datum gewesen sein.
Sie dürfen es sich jetzt aussuchen. Entweder wir reden gleich drüber oder wir verschieben es nach hinten raus.
Das ist mir völlig gleich. Da richte ich mich nach Ihnen.
Dann fangen wir damit an, dass Bruno Morawetz 1980 Olympische Winterspiele Lake Placid live fürs ZDF reportiert hat und Sätze gesagt hat, die man als Zuschauer erstmal gar nicht begriffen hat. Wo ist Behle? Wo ist Behle? Wo ist Behle? Sie haben davon logischerweise gar nichts mitgekriegt, weil Sie wo waren?
Ich war auf den Langlaufskiern unterwegs, aber zu anderen Bedingungen, wie wir sie heute haben. Damals gab es eine Runde von 15 Kilometern. Kameramäßig vielleicht mit 3 Positionen oder 4 Positionen abgedeckt. Also der Läufer war relativ selten im Bild. Ich war das erste Mal bei Olympia dabei, war auch sehr jung, war einer der jüngsten Starter überhaupt.
19 Jahre?
Ja, und forsch ins Rennen gegangen, wie man so schön sagt, hat ja nichts zu verlieren. Und war vorn mit dabei und jetzt war endlich mal ein Deutscher vorn. Und Man sah ihn aber nie im Bild. Und so kam es zu dieser Frage.
Wie vielter wurden Sie dann schlussendlich?
Am Ende bin ich, glaube ich, 12. geworden, war auch bester Deutscher. Was für einen Junior, ich war ja damals noch Junior eigentlich, schon wirklich gut war. Aber wir waren ja Mitteleuropäer und waren eigentlich immer im zweiten Glied. Skandinavier, ja. Russen, die waren zu der Zeit eben klar dominant.
Wann ist Ihnen dann klar geworden, dass diese Reportage nicht nur was Besonderes war, sondern für immer und ewig auch mit Ihrem Namen verbunden bleiben wird?
Ja, das ist ja gewachsen, muss man dann wirklich sagen. Also direkt erstmal überhaupt nicht, ist ja eh klar. Aha. Erstmal haben wir überhaupt nichts davon mitgekriegt drüben. Wir sind nach Hause gekommen, dann war ja, glaube ich, Rosenmontagszeit und sowas auch noch in der Ecke. Dann sind wir wieder nach Skandinavien weiter zu Weltcups und dann haben wir so am Ende des Winters, hat man mal so ein bisschen mitgekriegt, was denn da so gewesen ist, dass dieser Spruch jetzt irgendwo geblieben ist und hat mich ja dann, muss ich dann sagen, über die Zeit, ja 20 Jahre als Aktiver, fast mehr sogar, auch begleitet.
Diesen Bruno Morawetz, der hochbetagt vor ein paar Jahren verstorben ist, haben Sie immer mal wieder in Folge getroffen? Ist da auch sowas wie eine Freundschaft entstanden?
Ja, ich kann ja nicht sagen, dass ich ihm nichts zu verdanken habe, denn ich glaube, ohne diesen Spruch wäre das ja ganz anders gelaufen bei mir. Was meine sportliche Zukunft in der Richtung so angeht, da habe ich ihm schon was zu verdanken oder diesem Spruch oder seiner Kommentator. Deswegen ist da auch irgendwo so was Spezielles entstanden. Ja. Ich habe als Überraschungsgast, hatte seine Tochter organisiert, war ich bei seinem 70. Geburtstag. Das sind so alles so Dinge, die man natürlich dann auch nicht vergisst. Ja. Weil ich kannte ihn ja schon, als ich Kind war, hat er ja schon kommentiert. Ja. Habe ich noch gar nicht an große Wettkämpfe gedacht habe.
Ja. Es gibt Menschen, die, wenn sie mit einem bestimmten Ereignis verbunden werden und das dann immer auch wieder thematisiert werden, irgendwann mal leicht genervt reagieren. Sie gehören, glaube ich, nicht zu dieser Fraktion.
Nein. Erstens ist es nichts, ich verbinde damit nichts Negatives, das muss man auch dazu sagen. Ist ja, wenn man auf peinliche Situationen angesprochen wird, wäre das was anderes. Von daher gehört das dazu und ich habe auch immer wieder gesagt, die Menschen, die das jetzt auch mir gegenüber bringen, die wissen ja nicht, dass 5 Minuten vorher, 10 Minuten vorher, 1/4 Stunde vorher vielleicht das Gleiche gewesen ist. Warum soll ich dem Dritten, der diese Frage stellt, unbedarft eigentlich eine negative Antwort oder irgendwas Negatives entgegenbringen? Hat er nicht verdient.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Jochen Behle, ehemaliger Skilangläufer mit einer durchaus beeindruckenden Karriere, dann insgesamt 10 Jahre Langlauf-Bundestrainer. Heute, womit fangen wir an? Co-Kommentator, auch unter Corona-Bedingungen ein bisschen anders als früher?
Ja, definitiv anders. Selbst steht ja gerade die Weltmeisterschaft in Oberstdorf bevor. Für den Skilanglaufbereich auch und normal natürlich vor Ort mit den alten Kollegen auch nochmal den Kontakt eben pflegen, mit den Trainern auch aus der Vergangenheit, sind ja einige noch immer in Amt und Würden, die zu meiner Zeit auch noch da waren, auch Sportler natürlich, auch allein aus der eigenen Mannschaft, die ich ja selbst trainiert habe, sind jetzt zum Teil ja auch Trainer, von Schlickenrieder angefangen über Teichmann und so weiter, also jetzt findet alles aus dem Studio statt. ist sehr ungewohnt, aber besser als gar nicht.
Wie ist es eigentlich für die Athleten? Ich frage deshalb, wir hatten vor Weihnachten mal Toni Innauer da, der hat erzählt, für die Skispringer macht das eigentlich keinen Unterschied, ob da Leute da sind, Publikum, Zuschauer oder nicht.
Also keinen Unterschied macht es nicht, weil natürlich die Euphorie im Umfeld fehlt. Aber der Sportler ist natürlich auf seine Leistung konzentriert, ein Skispringer noch mehr vielleicht für diesen Moment des Sprungs wie der Skilangläufer. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Skilanglauf ist eine Randsportart mit relativ wenig Publikum. Also die haben da wenig Probleme mit. Biathlon sieht dann schon wieder ein bisschen anders aus. Dem Sportler ist, glaube ich, einfach wichtig, dass er das, was er das ganze Jahr an Bemühen trainingsmäßig eben geleistet hat, auch abliefern zu können, also Wettkämpfe laufen zu können. Und da sind die alle dankbar, dass das so funktioniert, wie es momentan ist.
Dann sind Sie Sportdirektor der Leistungssport GmbH des Skiverbandes Nordrhein-Westfalen und Hessen. Ein Management-Job, bei dem Sie wofür zuständig sind?
Ja, ich bin derjenige, der für diesen Leistungssport-Part der beiden Verbände quasi im sportlichen Sektor zuständig ist. Die Trainer, hauptamtliche Trainer, die in diesen einzelnen Disziplinen sind, ja alle Disziplinen behaftet, also Skispringen, nordische Kombination, Skilanglauf und Biathlon. Aha. Die sind unter meiner Leitung. Da geht es natürlich dann auch um Finanzen, Budgets, Lehrgangsplanung, Wettkampfplanung, alles, was damit zu tun hat.
Ein Job, der Sie ausfüllt?
Das ist ein Fulltagsjob, ja, gar keine Frage. Weil, wie gesagt, es sind dann schon vier Disziplinen in zwei Verbänden, die zwar zusammenlaufen, weil wir ja eine GmbH sind, aber trotzdem natürlich flächenmäßig relativ weit auseinander. Aha. Zwei Internate noch mit dabei für den Nachwuchsbereich. Das ist schon sehr interessant auf der einen Seite, aber braucht auch viel Zeit.
Wie viel dieser Arbeit können Sie in Corona-Zeiten von zu Hause aus machen?
Diese Arbeiten kann ich komplett von zu Hause aus machen, wobei ich ja eigentlich eher ein Mensch bin, der kommunikativ gerne mit den Leuten arbeitet. Ja. Ne? Also das schränkt dann schon ein. Weil doch eine gewisse Distanz, auch wenn es online-mäßig, wir können uns sehen, ist alles wunderbar. Ja. Es ist was anderes.
Wie schätzen Sie, apropos, es eigentlich für die Athleten ein, dieses so ganz anders trainieren und ganz anders Wettkampf gestalten? Ist das eher leistungshemmend?
Es ist ungewohnt, sage ich mal, eher so. Es ist eben so, dass der Sportler natürlich weiß, ich möchte Wettkämpfe haben. Und um das eben realisieren zu können, dass das auch wirklich stattfindet, muss ich gewisse Regeln einhalten. Deswegen halten die sich an diese Regeln. Also da sind natürlich diese sozialen Kontakte in zweiter Linie zu sehen. Mhm. Es ist auch der Freundeskreis von zu Hause, der sich ganz anders bewegt, also nicht in dieser Leistungssportblase unterwegs ist. Das sieht man dann schon anders als Sportler. Das ist nicht schön, aber es ist ja auch im gewissen Sinne ein Beruf, den der Sportler da macht. Und da gibt es eben Vorgaben, Kriterien, an die muss er sich halten. Und da sind sie eigentlich auch sehr, sehr fleißig hinterher, das auch zu realisieren.
Jochen Behle, ehemaliger Skilangläufer, beeindruckende Bilanz, 6-mal Olympische Spiele, ich glaube 9 nordische Ski-Weltmeisterschaften.
Ich bin ehrlich, habe sie nicht gezählt.
Wie oft wurden Sie deutscher Meister?
Das weiß ich, 42 Mal.
42 Mal in welchen Disziplinen?
Da war alles dabei, von 10 Kilometer bis 50.
Sind die 50 Kilometer die größte Schinderei?
Ja, eigentlich ja, weil es einfach die längste Distanz ist. Auf der anderen Seite, durch das Wettkampfformat heutzutage Massenstart, ist das alles ein bisschen auch taktisch geprägt. Dann kann so ein Lauf schwer werden. Er kann aber auch relativ glimpflich ablaufen über mehrere Kilometer und erst in der Endphase dann spannend werden.
Zu Ihrer Zeit war es anders?
War immer Einzelstart. Also du bist allein auf die Strecke gegangen und dann ist natürlich der Kampf gegen die Uhr über die lange Zeit immer schwerer.
Wie oft kommt man oder kam man in Ihrem Fall bei einem solchen Rennen dann an den Punkt, wo man sich die Sinnfrage stellt, ob man eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat, sich dieser Quälerei auszusetzen?
Die kommt eigentlich eher im Training übers Jahr hingesehen. Dann im Wettkampf ist sowas schnell vergessen. Du kommst immer an diesen sogenannten toten Punkt, den man überwindet oder überwinden muss, so gut wie es eben geht. Das hast du in mehreren Wettkämpfen, weil du ja immer in der Grenzsituation dich bewegst leistungsmäßig. Aber die Frage dessen, was du da machst, die kommt dann eher im Training, in den vielen, vielen, vielen Stunden, die du da eben arbeiten musst, um dann nachher das andere möglich zu machen.
Bei richtig wichtigen Wettkämpfen, wie kriegt man die Balance hin zwischen der Kraft, die man braucht auf der einen Seite und dieser geistigen Geschichte der Motivation auf der anderen?
Ich glaube, dass der Kopf eine wesentlich größere Rolle spielt, auch im Langlaufbereich, wie viele meinen. leistungsmäßig antrainiert, haben fast sich alle das, die haben alle wirklich was dafür getan, um wirklich gut sein zu können. Aber ob du am Tage X beim Großereignis das abrufen kannst, was du dir antrainiert hast, das findet viel auch zwischen den Ohren statt. Ja. Da musst du drauf eingestellt sein, du musst auf den Wettkampf vorbereitet sein, du musst auch wissen vom Kopf her gesehen, es werden Schwierigkeiten auf mich zu und Schmerzen auf mich zukommen. Da musst du mit leben.
Was für Schmerzen sind das? Was tut weh?
Ja, weh tut natürlich alles in dem Moment, was ermüdet, sag ich jetzt mal. Es ist ja nicht ein Druckschmerz oder sowas oder Schläge, wie man so schön sagt, sondern der Körper rebelliert halt irgendwie, weil er sich dagegen wehren will, eben dieses leisten zu müssen, was er machen soll.
Dazu kommen, glaube ich, noch technische Dinge, die man selber ja gar nicht beeinflussen kann, dass man sich beispielsweise das falsche Wachs an die Ski geholt
das
hat.
Das ist halt eine Außensportart. Auf der einen Seite eben schön, leicht erledigt, ziehe ich mir einen Turnschuh an, habe meine Bahn, kenne meine Zeiten und weiß auch, wie die Konkurrenz ist. Das ist halt im Skilanglauf anders. Du hast Bedingungen, die völlig unterschiedlich sind. Weiche Spuren, harte Verhältnisse durch Kunstschnee, andere Typen, die dann vielleicht auch die Konkurrenz dann darstellen, weil sie mehr für sowas geeignet sind. Du hast entsprechendes Material, gerade klassisch, wo du auf einmal merkst, in so einem Massenstart, oh, ich habe ja einen überlegenen Ski. Das baut natürlich den Kopf entsprechend auf und macht auch gerade fürs Finale, ich weiß, wenn es nachher spannend wird, habe ich einen Vorteil.
Wie ist das Gefühl, wenn Sie einen unterlegenen Ski haben, weil Sie sich verwachst haben?
Deprimierend, weil du siehst es sofort als Sportler und weißt auch, dass du gar nicht viel dran machen kannst. Ich kann mich mal an einen Wettkampf erinnern, Olympische Spiele, war in Vancouver, Axel Teichmann, der auf der Strecke mehr oder weniger fast aufgeben wollte. Über Funk haben wir ihn immer wieder noch wieder, also nicht direkt mit ihm, aber an die Posten weitergegeben, durchhalten. Es gibt nochmal, weil das ist erlaubt, einen Skiwechsel, das haben wir gemacht. Und auf einmal hatte er einen Ski unter, der funktionierte wie eine Eins, der holte eine Minute Rückstand auf den letzten 10 Kilometern in einem Massenstartrennen auf und hat dann die Silbermedaille gewonnen. Passiert.
Jochen Behle, der nicht nur bekannt und berühmt geworden ist über diesen Bruno Morawetz-Spruch von vor über 40 Jahren, wo ist Behle, sondern darüber hinaus, weil er immer jemand war, der seine eigene Meinung gehabt hat und sich immer auch mal mit bestimmten Funktionären angelegt hat. Wenn Sie das heute im Rückblick, da Sie ja selber ein Stück weit Funktionär geworden sind, wenn Sie das heute im Rückblick sehen, würden Sie sagen, das war alles okay so oder haben Sie im einen oder anderen Fall auch überreagiert damals?
Also zunächst mal ist es ja so, dass ich es gut finde, wenn man das sagt, was man denkt. Das erwarte ich auch heute von den Leuten, dass sie es machen. Denn dann kann ich mich damit auseinandersetzen. Das kann auch eine Kritik sein. Kritik muss übrigens nicht negativ sein. Kritik kann auch positiv sein. Ansatz nachzudenken, sich weiterzuentwickeln. Ich würde vielleicht das eine oder andere heute mal anders machen, aber nicht im Inhalt, sondern in der Herangehensweise. Abgeklärter, man hat dazugelernt, diplomatischer vielleicht auch das ein oder andere Mal. Aber die Meinung sagen, glaube ich, würde ich nach wie vor.
Wenn Sie Ihre Athletengeneration mit der heutigen vergleichen, gibt es da, was so die Charakterstrukturen angeht, große Unterschiede?
Ja, es ist natürlich früher anders gewesen. Das Umfeld des Sportlers war nicht so professionell für uns, wie es heute ist. Also die Techniker, Wachser, alles, was so nebenbei jetzt mittlerweile für den Sportler getan wird, das ist wesentlich kleiner gewesen früher. Also mehr Selbstständigkeit wurde von dem Athleten jetzt gefordert, wie es heute der Fall ist. Das ist der große Unterschied. Dann sind es natürlich die Medien, die das Ganze begleiten. Das war natürlich bei uns verschwindend gering zu meiner Zeit, als ich aktiv war. Heute, da kannst du jeden Satz und alles, was gemacht wird, alles in irgendeinem Medium wieder nachlesen. Das ist schon ein Riesenunterschied, auch für einen Sportler.
Das bedeutet zum einen, es besteht die Gefahr, dass jemand medial gehypt wird und zum anderen auch, dass junge Sportler, das kann man ja auch erweitern beispielsweise auf die Fußballer, dass die viel zu sehr gepampert werden und in Watte gepackt werden?
Ja, ich sag mal, dieses Wohlfühlprogramm, was man dem Sportler rundherum mittlerweile bietet, ist nicht immer gut. Weil der muss sich auf der Loipe nachher ja auch durchbeißen, aber das wird er eben im normalen Leben auch machen müssen. Und da muss man ihn auch zu erziehen, darauf hinführen, sage ich jetzt mal. Also auch wenn so Schnellerfolge manchmal kommen, die dann gehypt werden heutzutage, weil das ist ja heutzutage, alles geht ja schneller nach außen, wie das früher der Fall war. Da muss man versuchen, auch als Trainer entsprechend zu bremsen.
Als Trainer ist man dafür da, einen Athleten zu begleiten. Bedeutet, ihn bei Siegen zu begleiten, ist vermutlich deutlich einfacher, als ihn nach einer Niederlage nicht nur wieder aufzubauen, sondern ihn möglicherweise auch dazu zu bringen, wirklich was aus einer Niederlage zu lernen.
Ja, der Trainer ist für mich, sag ich mal, nicht derjenige, der den Erfolg begleitet, sondern der eigentlich eher dann dafür und der Ansprechpartner ist dafür, wenn es eben nicht so läuft, wie es laufen soll. Der Sportler zweifelt ja dann an sich, der hat trainiert, der hat alles gemacht und es kommt das Ergebnis nicht. Und dann hat er eben auch Bedarf, Hilfe von außen zu nehmen. Dann, wenn es läuft, geht alles automatisch, dann begleitet man das Ganze, auf Deutsch gesagt, und gut ist. Aber wenn es Schwierigkeiten gibt, dann sollte oder muss der Trainer versuchen, eine Lösung auch parat zu haben.
Für den Trainer es da vermutlich auch kein Patentrezept gibt, weil alle Sportler ja irgendwie verschieden sind.
Jeder Typus ist ja auch anders. Aber das musst du als Trainer natürlich versuchen kennenzulernen. Der eine reagiert so, der andere so. Und entsprechend können die Maßnahmen, die man trifft, dann dagegen eben auch so sein.
Jochen Behle, heute Sportdirektor der Leistungssport GmbH des Skiverbandes Nordrhein-Westfalen und Hessen. Korrekt und unfallfrei wiedergegeben. Ja. Plus Kommentator bei Eurosport und in den Jahren zwischen 2002 und 2012 Bundestrainer für den Skilanglauf. Das war im Rückblick eine außerordentlich erfreuliche Zeit. Teichmann haben Sie angesprochen, Angerer, Sommerfeld, solche Leute. Was ist aus denen geworden?
Ja, die meisten, die jetzt gerade angesprochen worden sind, auch nach wie vor in der Szene geblieben. Viele jetzt auch sogar als Trainer. Teichmann ist Athletiktrainer der Nationalmannschaft aktuell. Schlickenrieder ist der Bundestrainer jetzt. Schlüter, Andreas, war ja auch in meiner Ära als Sportler unterwegs, ist der sportliche Leiter. Dann haben wir weitere Trainer wie Filbrich, Sommerfeld, Tobi Angerer ist so ein bisschen mehr im Managementbereich tätig. Also es ist irgendwo alles so ein bisschen in dieser Szene
gelegen. Also jeder ist irgendwie seinen Weg gegangen.
Ja.
Warum war die Geschichte damals so erfolgreich? Weil die Jungs so gut waren? Weil sie jetzt auch nicht der schlechteste Trainer waren?
Es ist sicherlich die Leistung eines Teams am Ende gewesen. Du musst, ich sage immer, das Material dazu haben, sprich die Sportler, die befähigt sind, diese Leistung zu bringen überhaupt. Da muss das Umfeld eben entsprechend für sie gerichtet werden. Techniker, alles, was eben dazugehört. Denn so einen erfolgreichen Sportler am Ende da oben hinzubringen, das macht nicht eine Person alleine, sondern es geht nur, wenn ein Zahnrad ineinander greift. Jeder für seine Bereiche und das, glaube ich, hat bei uns hervorragend geklappt.
Wie wichtig und wie entscheidend war damals das Konkurrenzverhältnis zwischen den Einzelnen, verbunden ja auch mit persönlichen Beziehungen, die da waren?
Das ist das, was ich eigentlich versucht habe auch zu schüren. Ich hatte ein anderes Trainingssystem, sage ich jetzt mal, wie es jetzt heute gehandhabt wird, sondern ich bin in den Stützpunkten geblieben. Habe dort mit den eigenen Trainern vor Ort die Stützpunktmannschaften gehabt und die bei Lehrgangsmaßnahmen dann wiederum auch in einem gewissen Konkurrenzkampf zusammengeführt. Habe bestimmte Dinge vorgegeben, was ich gerne zusammen sehen will, aber auch die Kreativität der Trainer weiter leben lassen. Und so hat man da so eine Mannschaft gehabt, die sich auch gegenseitig hochgepusht hat.
Ja. So erfolgreich der Skilanglauf in Deutschland damals war, so wenig gut läuft es aktuell. Woran liegt das?
Gut, es wird immer Wellentäler geben. Die Talente von damals sind Ausnahmetalente gewesen. Es wächst nicht alle 10 Jahre ein Teichmann oder Angerer. Das ist nun mal so. Wir leben oder haben gerade im männlichen Bereich eine richtige Durststrecke zu durchlaufen, das muss man so sagen.
Weil es auch Fehler in der Nachwuchsarbeit gegeben hat?
Glaube ich eher eigentlich nicht. Es ist natürlich klar, du kriegst diese Weltcup-Einsätze nicht, wenn eine Mannschaft vorneweg so dominant ist, wie sie damals war. Das heißt, die zweite Garde bleibt im Alpencup oder Conti-Cup, wie es heute heißt, einfach dort unterwegs. Ist nicht so einfach, aber ich glaube, man hat schon versucht, sie ranzuführen. Und wir haben ja auch diese Leute, die jetzt im Weltcup unterwegs sind, waren damals die zweite Garde. Also sie waren einfach auch nicht so gut wie die ganz Guten, die eben damals da waren. Und das sieht man jetzt ja auch in den Leistungen.
Wie kommt man jetzt aus diesem doch relativ tiefen Tal wieder raus?
In einer Sportart wie Skilanglauf wird nichts von jetzt auf gleich gehen, sondern da ist, ich sage mal, das größte Talent, das man haben kann, ist Fleiß. Und über diese Komponente sollte man versuchen, wieder den Weg nach oben zu kriegen. Es ist sehr, sehr viel Training eben nötig. Und da bin ich nicht immer der Meinung, ob das immer alles so auch angenommen wurde in der Vergangenheit, jetzt die letzten Jahre, wie das eben sein muss. Da muss man auch mal als Trainer ein bisschen mehr noch striezen.
Wenn es gut läuft, wie lange dauert es, bis man wieder oben ist?
Ich gehe mal davon aus, im männlichen Bereich würde ich eher sagen 4-5 Jahre. Bei den Damen geht es ein bisschen schneller.
Wir haben eingangs der Sendung darüber gesprochen, dass Ihr Alltag als Sportdirektor, als Kommentator fürs Fernsehen natürlich in Corona-Zeiten auch ein anderer geworden ist. Bei Ihnen persönlich kam noch der Umstand dazu, dass Sie die Positivdiagnose wann bekommen haben? Im Januar?
Ich selbst Ende Januar.
Ja.
Aber völligst ohne Symptome. Ich wäre so ein Beispiel gewesen, wo ich sage, ich hätte Leute anstecken können, ohne dass ich jemals auf den Gedanken gekommen wäre, wenn du gar nichts merkst und gar nichts hast. Aber ich war positiv und dann die 14 Tage Quarantäne, natürlich dran gehalten.
Also es war eine Paketsituation insofern, Ihre Frau hat Symptome gehabt, ja. Es gab einen gemeinsamen Test. Sie war positiv, Sie persönlich waren erst negativ, ja. Und dann im zweiten Test positiv.
Ja, der PCR-Test, den man natürlich, ich bin im Sportbereich unterwegs, also muss ich damit leben, habe gesagt, also Kontakte geht dann nicht. Wenn ich Symptome meiner Frau habe, gehe ich natürlich mit. Aber wie gesagt, erst der PCR-Test war dann bei mir auch negativ, positiv, also negativ für mich.
Und sie hat nichts?
Bis heute, nein. Und ich weiß auch bis heute nicht, beide wissen wir nicht, bei allen Kontaktpersonen, bei allem, was wir angeben können, wo es her ist, weil niemand in unserem Umfeld irgendwo erwischt worden ist. Aha. Also Fragezeichen.
Wie ist es beim Sport, beim Leistungssport, jetzt speziell auch in Ihrer Disziplin? Hat man sich da entsprechend arrangieren können mit dieser außergewöhnlichen Corona-Situation, um trotzdem irgendwie auch über die Runden zu kommen?
Ja, ich meine, man muss diese Dinge dann entsprechend vorbereiten, dass das eben auch funktionieren kann. Also ich sag nur ein Beispiel, Anreisen in Gruppen natürlich. Ne? Wer in dem Bus sitzt, sitzt nachher auch am Tisch zusammen. Lauter so Dinge, jetzt wenn wir die WM in Oberstdorf haben, wenig Kontakte, Kleingruppen bilden, natürlich immer wieder Tests, das gehört dazu, aber eben auch wirklich auf die Hygienemaßnahmen von Maske angefangen, Hände waschen, alles was dazu gehört, achten und dann eben wenig Kontakte haben, damit du auch, wenn jetzt wirklich, was immer sein kann, ein positiver Fall dabei ist, dass die Anzahl derer, die mit in Quarantäne müssen, nicht so hoch ist.
Klar. Wie ist es jetzt bei Ihnen persönlich? Also Sie hatten Corona. Werden Sie jetzt weiter getestet oder geht man davon aus, dass Sie es nicht nochmal kriegen können und quasi es auch nicht weitergeben können?
Ja, das davon ausgehen ist das eine. Die Sicherheit ist eine andere. Man kann ja, wenn man die Quarantänezeit um hat, ganz normal ins Leben zurückkommen, ohne irgendwas machen zu müssen. Das habe ich nicht getan, weil ich habe gesagt, ich habe weiterhin mit Sportlern zu tun. Aha. Also habe ich natürlich einen PCR-Test wieder hinterher gemacht. Der war auch dann negativ entsprechend. Und ich werde das auch in der Zukunft weiter so halten, dass ich die Maßnahmen, die auch für andere gelten, die jetzt noch kein Covid hatten, auch mitmache und nicht einfach jetzt blauäugig dahergehe und sage, naja, mich kann es ja nicht erwischen.
Weil Sie auch eine bestimmte Vorbildfunktion haben?
Das gehört dazu. Man geht als Trainer auch in dieser Richtung voran oder in dem Fall jetzt als Sportdirektor auch seinen Athleten gegenüber zu zeigen. Also ich trage dann die Maske natürlich, genauso wie jeder andere auch. Alles, was dazu gehört, die gleichen Maßnahmen auch nach wie vor.
Es gibt Leute, die aus ihrer Quarantäne rausgekommen sind und gesagt haben, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Es gibt andere, die gesagt haben, ich habe es genutzt, um etwas zu tun, was ich noch nie gemacht habe oder was ich schon immer mal machen wollte. Welcher Typ waren Sie?
Das kommt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, wo du herkommst. Wenn du natürlich in einem Plattenhaus irgendwo wohnst, dann fällt dir die Decke irgendwann auf den Kopf. Ich selber habe nun mal selber das Haus zu Hause mit Garten. Also ich konnte mich ja bewegen. Ich hatte ja kaum Einschränkungen, außer die, und die Arbeit ging ja auch weiter. Ja. Geht ja so. Von daher war das für mich jetzt nicht so das Problem. Also die 14 Tage haben wir gut überstanden.
6-mal Olympische Spiele, 9-mal Weltmeisterschaften, 42-mal, das war die Zahl von vorhin, 42-mal deutscher Meister. Haben Sie bei einem dieser Wettbewerbe oder bei einem dieser Rennen jemals gedopt?
Nein, ganz sicher nicht. Ich bin in der Richtung auch ein strikter Verfolger, dass es eben irgendwie versucht werden muss, diese ganzen Dinge klarzukriegen, reinzukriegen. Glaube aber auch, ich glaube, das ist der Leistungssport von heute. Wenn es um viel Geld geht, wirst du immer schwarze Schafe haben.
Hatten Sie denn, wenn ich fragen darf, während Ihrer aktiven Zeit Kollegen oder Konkurrenten, die gedopt haben und des Dopings überführt wurden?
Ja, hatte ich, weil das war ja so das Anfangsszenario, dass da Athleten dabei waren, sowohl als Trainer, wo ich unterwegs war, wie auch als Sportler, Sportler weniger, weil meine Zeit schon so lange eben zurück ist, dass die Kontrollen noch nicht so gut genug waren, wie sie dann nachher waren. Aber in den Nachkontrollen wissen wir mittlerweile, dass welche dabei waren. Ich habe ja nie eine Medaille geholt als Aktiver selber, war sehr oft sehr nah dran und weiß auch mittlerweile, dass vor mir welche waren, die nicht mit so ganz legalen Mitteln eben die Medaille geholt haben.
Wir haben die Mail eines SWR1-Hörers vorhin bekommen, der fragt nach Johann Mühleck. Also großer, erst deutscher Skilangläufer, dann ist er nach Spanien gegangen, 2002 der große Olympiaheld und dann des Dopings überführt. Und der Hörer fragt, ob Sie damals was davon mitbekommen haben, eine Ahnung hatten oder es möglicherweise sogar gewusst haben?
Ich kann mich an ein Interview von mir selber erinnern, als man mich fragte, wie das denn möglich ist, dass jemand so überlegen ist. Das war bei den Olympischen Spielen in Lake Placid. In Lake Placid war es? Nein, in Salt Lake natürlich, City. Entschuldigung. wo er, glaube ich, bei einem Verfolgungsrennen gestürzt, wieder weggelaufen, 2 Minuten Vorsprung. Da habe ich gesagt, ja, gut, habe ich gesagt, es gibt Kontrollen hier. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Aber es war schon extrem seltsam, um es mal so zu nennen. Also Aha. Du hast einfach diese Leistung angezweifelt, wenn du sie gesehen hast. Ich kannte den Johann ja nun wirklich gut. Ich wusste, dass es ein Riesentalent ist. Und ich glaube auch, er wäre Olympiasieger geworden ohne Doping. Ja. Dann eben mit einem geringeren Vorsprung oder auch vielleicht nur einmal. Aber das hätte er drauf gehabt. Aber da ist er in ein Umfeld scheinbar hereingeraten. Wir haben ja dann Spanien, war ja das Thema. Und dann kommst du natürlich irgendwann schon ins Zweifeln, weil wir ja aus dem Radbereich schon wussten, in welche Richtung es da geht. Da hast du ja immer wieder Informationen auch gehört, sodass man schon so ein bisschen gezweifelt hat.
Was ist aus ihm geworden? Irgendwo habe ich gelesen, er würde Immobilien in Brasilien
verkaufen. Hat er auch mal gemacht. Nur was er jetzt aktuell macht, kann ich definitiv überhaupt nicht sagen. Auch wenn ich in meinem Sportumfeld jetzt die Kollegen, die damals auch mit ihm zu tun hatten, frage, keiner weiß so richtig, was er eigentlich jetzt macht.
Werner Franke, Doping-Experte, hat mal gesagt, Skilanglauf ist neben dem Radsport die versauteste Sportart überhaupt. Was würden Sie Herrn Franke antworten?
Es ist schwierig, jetzt darauf Nein zu sagen, denn die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass sowohl Biathlon wie auch Skilanglauf, wobei das ist ja jetzt beides Male vom Element das Gleiche, die einen schießen halt eben noch dazu, dass das schon eine rote Sportart war, in dieser Richtung gehen, sage ich jetzt mal, Ausdauerdisziplin. Wo man, die Kraftdisziplinen sind es alle gewesen. Da haben wir es gewusst, aber jetzt durch Blutdoping kam ja diese Ausdauerdisziplin hinzu. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr der Fall. Denn es wird diese schwarzen Schafe, habe ich gerade gesagt, immer wieder geben. Aber ich glaube, dass die Kontrollen jetzt mittlerweile schon deutlich, deutlich angezogen haben und besser sind.
Das gilt auch für die Russen? Keine schwarzen Schafe mehr?
Ich glaube, die Generation, die jetzt gerade aktuell unterwegs ist, bei denen ist es nicht so. Aber die Vergangenheit der Russen, und die sind ja selber, stehen sie sich im Wege, weil die Führung nicht wirklich zugibt, was sie gemacht haben. Damit schaden sie eigentlich den heutigen Sportlern mehr, als dass sie einmal Cut sagen würden und geben zu, okay, das und das und das ist passiert, wir arbeiten das auch mit auf. Aber die Generation, die jetzt dort unterwegs ist und meistens sogar im Ausland unterwegs ist zum Training, also auch Kontrollen eben erfahren, die sind eigentlich damit geschadet oder denen schadet man.
Und bei den deutschen Athletinnen und Athleten, würden Sie die Hand ins Feuer legen?
Ja, das habe ich früher schon getan, eben für meine Mannschaft. Und ich bin auch der Meinung, dass das heute noch der Fall ist. Bei uns ist im Umfeld wird so sauber gearbeitet und auch immer wieder darauf geachtet, dass ich es mir persönlich nicht vorstellen kann.
SWR1-Hörer Gerd Rüger bzw. Rüger Gerd hat uns eine Mail geschickt, in der er kundtut, dass er die Sendung hört. Erstens und zweitens, dass er selten so einen sympathischen Sportler gehört habe. Und seit seinen Anfängen verfolge wie Jochen Böhle. Schönes Kompliment.
Ja.
Wir haben uns, als die Musik lief, darüber unterhalten, wie das ist, wenn man auf einer Skisprungschanze steht und runterfahren soll. Nun waren Sie zwar nie Skispringer, aber Sie sind trotzdem irgendwie spaßeshalber auf wie viel Meter gekommen?
Man hat mit diesem Klientel dann ja zu tun, um es mal so zu nennen. 40, 50 Meter Schanze bin ich auch schon mal runtergesprungen, keine Frage. Oder im Willingen die Mühlenkopfschanze mal mit Skilanglaufskiern den Auslauf nach unten gefahren.
Ja.
Da kriegst du auch so 90 bis 100 drauf, gar nicht so einfach mit Langlaufskiern.
Die wie breit sind?
44 Millimeterchen und keine Stahlkanten. Nee, das flattert dann schon ein bisschen, da ist man ehrlich. Also du solltest in deiner Hockposition bleiben, sonst fängst du ja den Wind und weg.
Also ich habe ja schon vor Ihren 40, 50 Metern einen Heidenrespekt. Wie ist das dann bei Skiflug-Weltmeisterschaften, wo man, glaube ich, auf 250 Meter kommt?
Ja, also wer oben auf so einer Schanze mal steht, auch ich habe da schon gestanden, nehmen wir mal jetzt WM Oberstdorf, ist ja auch eine Flugschanze, hinten im Tal. Ich würde da nie runterspringen, vor allem nicht, wenn du da oben stehst.
Was sieht man, wenn man oben steht?
Eigentlich nur diese steile Anlaufspur, die wirklich steil ist. Gerade von oben nach unten wirkt es ja immer noch steiler. Und dann siehst du ja nur den kleinen Puckel so ein bisschen und ganz unten den Auslauf. Weil den Hang, alles was dazugehört, sieht man ja nicht. Und auch der Sportler, wenn er wegspringt, springt ja eigentlich in die Luft raus.
Und dann, wenn du in der Luft bist, es gibt natürlich viele Automatismen, die die drauf haben.
Ja.
Aber was ist, wenn der Wind von links oder von rechts kommt?
Ja, es ist natürlich so, dass erstmal das Fenster ja angegeben wird, wo es möglich ist. Also die Sicherheit spielt die oberste Rolle. Aber der Seitenwind, der ist halt immer schwierig zu beeinflussen, weil ein Sportler weiß ja nicht, was auf ihn zukommt, in dem Moment, wo er abspringt. Alles muss intuitiv schnell passieren.
Ja.
Wenn dann so eine Böe von der Seite dich erwischt, dann wird es halt immer kritisch. Und deswegen sehen wir ja auch den einen oder anderen dann kritischen Sturz.
Wie sehen Sie es für sich heute im Rückblick, Ihre eigene Karriere? Hat sich's genauso gelohnt, wie es dann auch schlussendlich passiert ist?
Ja, man wird im Nachhinein immer sagen, das eine oder andere hätte man anders gemacht. Da waren auch Fehler dabei, gar keine Frage. Aber die gehören eben auch in einem Leben dazu. Man muss dann sehen, dass man es nicht wiederholt, also kein zweites Mal macht. Ansonsten bleibe ich dabei, bin ich mit dem, wie ich es gemacht habe, was ich gemacht habe, zufrieden. Und ich glaube, ich würde es wieder so machen.
Gibt es einen größten Fehler, aus dem Sie möglicherweise auch am meisten gelernt haben?
Wenn, dann wäre es höchstens bei mir gewesen, bei den letzten Olympischen Spielen nochmal meinen letzten olympischen Wettkampf gemacht zu haben, obwohl ich eigentlich krankenmäßig das hätte nicht mehr machen sollen. Aber wir waren damals nur noch zu viert. Die Staffel musste gelaufen werden, sonst wäre sie flach gefallen. Aber ich habe dann an dem gleichen Tag abends mit 41 Fieber noch in Quarantäne gelegen. Werde ich nie vergessen. Das war nicht so das Schöne, das würde ich vielleicht heute nicht mehr machen, aber gehörte auch dazu.
Skilanglauf ist jetzt keine Sportart, die absolut im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht, wo man ja auch nicht schlussendlich so viel Geld verdienen kann, wie beispielsweise beim Profifußball. Welche Argumente hätten Sie trotzdem, gerade auch für Jugendliche, in diese Sportart reinzugehen?
Erstens ist es eine sehr gesunde Sportart, das muss man mal dazu sagen. Du bewegst dich auf einem weichen Element, bist draußen an der frischen Luft, Natur gehört dazu. Es ist der Kampf gegen sich selbst, gegen den eigenen Körper auch, diese sportliche Leistung da abzuwiegeln. Gerade in dem, auf der einen Seite konditionellen Faktor, aber auch in dem technischen Faktor sich zu bewegen. Also von daher eine interessante, schöne Sportart. Und wenn sie dann noch draußen, wie ich es gesagt habe, in der Natur stattfindet, sind das eigentlich Gründe genug.
Und nach Corona kann es dann auch wieder richtig
selbst
losgehen.
Während Corona geht Langlauf, ist ja kein Thema, haben wir gesehen. Mehr wie vielleicht vorher, ist zu empfehlen.
Wobei die Wettkämpfe für die Jugendlichen ja jetzt auch erstmal ausgesetzt
waren. Das geht
nicht. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren.
Ebenfalls.
Eins gehört. SWR.